Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adeptus Geilmann. Was geht ab, Salim?
Es ist super warm. Ich will schon die ganze Zeit das Monster trinken.
Ja, lass uns direkt so wieder reingehen. Ja. Ich habe auch schon einmal gegriffen.
Ja, ja.
Ich habe schon so ein bisschen angedrückt. Aber jetzt... Ja.
Und
Prost.
Prost. Wir wollten das irgendwie aufnehmen, aber ich weiß gar nicht, wieso. Wir waren so, wir machen das im Stream.
Ja, weil das ist irgendwie so... Also ich habe wirklich jetzt wieder ein paar Tage keinen Energy Drink getrunken. Weil ich hatte ja im Vorfeld vom Warhammer Open und letztes Jahr beim Rock'n' Rumble hatte ich meine größte Monster Energy Renaissance.
Mhm.
Weil ich habe das jahrelang nicht getrunken,
ja,
weil ich hatte Angst vor einer großen Dose Energy Drink. Weil ich habe mir gedacht, so ein halber Liter Energy Drink, das muss...
Das denke ich mir ganz oft.
Ja.
Da muss man ein bisschen mit Vorsicht das Ganze genießen.
Und dann habe ich aber... und deswegen habe ich wirklich das jahrelang nicht gekauft. Obwohl es eigentlich, also eigentlich ist es ein bisschen Quatsch, wenn ich Cola trinke oder so, dass ich dann so viel Angst habe davor. Generell sollte man, glaube ich, einfach nicht so viele Softdrinks trinken. Auch Zero sollte man einfach ein bisschen, glaube ich, Piano machen und nicht
auch nochmal
Wasser trinken einfach, ja. Und dann habe ich aber letztes Jahr in der Rock'n'Rumble-Vorbereitung wegen den ganzen weiße Monster-Memes, habe ich dann angefangen, das zu probieren. Und öfter zu trinken. Und dann fand ich es halt super geil. Und die Memes haben das noch so ein bisschen so amplified. Und ja, dann bin ich dann ins Loch gefallen. Und jetzt bin ich gerade wieder dabei, das so ein bisschen runter zu reduzieren. Und deswegen hebe ich mir das jetzt immer für die Podcast-Aufnahme auf, dass man da so ein richtig schönes Spaßgetränk sich reinfährt. Dann an so einem besonderen Anlass.
Was geht im Hobby bei dir gerade? Hast du gerade ein Projekt auf der Uhr?
Ich bin gerade dran. Ich hoffe, ihr habt das Video schon gesehen. Wobei, ich habe das eh schon im Produktionstagebuch auf Steady angekündigt.
Mhm.
Eventuell ist gestern kein Video rausgekommen oder ein Ersatzvideo. Und diese Woche gibt's dann direkt so eine Strecke an Tutorials zu den Red Corsairs. Weil das ist ja gerade so ein bisschen, wir sind ja zwischen den Stühlen. Das ist die 11. Edition, steht kurz bevor.
Mhm.
Ich habe gerade mein Red Corsairs-Projekt abgeschlossen. Und da werde ich jetzt nochmal so ein paar Tutorials rausrendern. Einmal für das Farbschema, einmal für die Gesichter und einmal für die E-Waffen.
Mhm.
Also so die Schwerter und die E-Klauen und so. Weil das wurde sich öfter mal gewünscht. Und da habe ich heute so ein bisschen angefangen dran zu malen und vorzubereiten. For the record, heute ist Mittwoch, der 27. Also gerade wenn wir später über die 11. Edition reden, wisst ihr schon mal, wir sind dann, wenn der Podcast rauskommt, nicht auf dem alleraktuellsten Stand, weil wir es ein bisschen in der Vergangenheit aufnehmen. Und da habe ich jetzt das erste Mal seit dem Warhammer Open meine Airbrush wieder in der Hand gehabt. Weil ich habe tatsächlich seit dieser Dienstag auf Mittwoch 26-Stunden-Session habe ich nicht mehr gemalt. Ich habe nur noch ein bisschen gebastelt und die letzten Wochen habe ich dann größtenteils eigentlich nur Content gemacht, weil es stand viel an für Paintomancy, für die Geburtstagswoche. Wir haben super viele Videos gemacht in den letzten Wochen. Und ja, jetzt geht's wieder so ein bisschen los an die Pinselei. Das war cool, es hat Bock gemacht. Also ich habe so ein bisschen, ich habe fast den Bezug verloren zur Airbrush und zum Pinsel so ein bisschen. Also
ja,
ich musste erstmal wieder so ein bisschen, ich habe mich so hingesetzt und dann war ich so, ich habe mir ja gar keine Tasse Wasser hingestellt zum Pinsel auswaschen. Dann war ich so, wo ist denn eigentlich die Zewa-Rolle und musste mich erstmal wieder so ein bisschen zurechtfinden. Aber als die Airbrush dann lief, hat's richtig Bock gemacht. Und ich bin jetzt auch sehr hyped, wieder ein bisschen zu malen. Ich habe jetzt noch die Skaven von City of Ash auf dem Tisch stehen, weil wir da auf jeden Fall auch noch was zu machen wollen.
Mhm.
Habe ich heute auch, weißt du noch gar nicht, habe ich im Produktionstagebuch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich mal jetzt über die nächsten 2 Wochen die Skaven an. Und du hast auf jeden Fall auch Bock auf die Cities.
Habe ich. Ja.
Ja, ich war gerade so, Moment mal.
Nein, natürlich. War ein Spaß.
Und, wir würden auch super gerne eine Platte bauen zu City of Ash. Es ist so ein bisschen die große Frage, weil ja die Information, wann kommt jetzt die Armageddon Pre-Order? Ich meine, das Gerücht sagt ja am 10.
Wir haben jetzt, nächste Woche ist der 1.
Das Gerücht hat gesagt, nächste Woche Samstag ist
ja
Pre-Order. Also am 6.
Am 6.
Ja. Bin in der Zeile verrutscht. Dass am 6. Pre-Order sein soll und am 20. Release. Vielleicht wissen wir ja, also wisst ihr jetzt heute schon mehr, weil gestern war ja Sonntag, zur Zeitpunkt des Releases, wo dann immer die Pre-Order angekündigt werden. Und deswegen konnten wir diese City of Ash-Geschichte nicht so geil planen, weil die ganze Zeit die Frage war, wann ist denn jetzt der Armageddon-Release? Und wenn die 11. rauskommt, dann wollen wir da natürlich tief reingehen und dann nicht an der City of Ash-Platte sitzen.
Und uns denken so, wow, also Armageddon ja. wäre jetzt auch cool. Ja.
Aber wenn wir es vorher nicht schaffen, dann werden wir es auf jeden Fall noch nachholen. Das Skaven-Video kommt aber auf jeden Fall schon. Mhm. Und dann schauen wir einfach mal, wann es zeitlich gut in den Plan reinpasst.
Bei mir, also es passt gerade sehr gut, weil ich habe Ende letzter Woche habe ich die Lords of the Maelstrom Box komplett fertig gebased und wirklich bis auf den letzten Guard gemalt. Und ich war so froh und stolz, dass ich halt diese Battle Force komplett bemalt habe. Auch wenn ich jetzt nicht vorhabe, Terminatoren zu spielen, auch wenn ich, man wird ja nicht alles aus der Box verwenden, gerade die Legionnaires, die 10 Stück, aber ich habe sie alle komplett bemalt, weil ich mir dachte, ich will nicht ständig mir Boxen holen, da irgendwie 5 Modelle draus bemalen und der Rest ist halt irgendwie Pile of Shame. Und ich war super froh, habe das abgeschlossen, dann war ich über das verlängerte Wochenende, jetzt Pfingsten, war ich bei den Schwiegereltern, konnte gar kein Hobby machen, also nicht malen, und bin da so ein bisschen hinterher und bin jetzt an dem Punkt, wo ich auf dem Platz, ich habe so Abaddon, Euron Blackheart und seine Moms und Hellbrood und Rhino, da sind so die Airbrush-Steps schon komplett durch. Ich habe jetzt noch eine Bestellung, die bald ankommt, mit so weiteren Chosen-Modellen. Und ich bin gerade an einem mega weirden Spot, weil ich habe mir eine 2000-Punkte-Liste geschrieben mit einem Defiler und noch mit so extra Stuff einfach. Und jetzt denke ich mir die ganze Zeit, okay, ich müsste jetzt noch Geld in die Hand nehmen. Ich wüsste ganz genau, was ich mir noch hole. Hab aber Schiss, dass Armageddon-Ankündigung, dann kommt die Armageddon-Box, dann kommt ja nochmal ein Punkte-Update zum Release. Das heißt, es könnte sein, dass der Defiler irgendwie punktemäßig gekrüppelt wird und nicht mehr so richtig spielbar ist.
Also ich bin mir zu 95% oder sagen wir mal, ja, weil es GW ist, 90% sicher, dass mit dem Punkte-Update zur 11. Edition der Defiler genervt wird. Weil ja, der ist so dominant gerade. Also wirklich ja, jede Chaos-Liste spielt einen Defiler.
Deswegen.
Und gewinnt auch viel und der wird ziemlich gespammt.
Es ist ein cooles Modell, aber dann hole ich mir den am Ende, um den halt zu spielen. Dann wird er irgendwie totgenervt durch Punkte oder was weiß ich zum Release. Und auch alles, was ich jetzt in 2000 Punkte getippt habe, ist halt für die 10. getippt, aus meinen Erfahrungen 10. Und ich weiß halt nicht, wie die 11. wird und was da irgendwie. Vielleicht ist dann Land Raider unabdingbar, weil die Layouts halt sind, wie sie sind. Und dann bin ich traurig, dass ich den nicht habe. Deswegen warte ich da noch.
Ja, das ist die gute Entscheidung. Also auch ihr alle, wenn ihr zu Hause sitzt gerade und überlegt, ah, was kaufe ich mir als nächstes, was spiele ich, wartet jetzt einfach noch die 2-3 Wochen oder 4 Wochen, was auch immer, ab, bis die Edition da ist und die Punkte da sind und so. Weil ich glaube, es wird sich schon viel verändern am Spiel.
Und ich habe wirklich ein bisschen Schiss, mich zu verzetteln, weil dann kommt die Armageddon-Box. Dann haben wir natürlich damit Content geplant. Das heißt, ich werde dann voll in Armageddon reingehen und meine roten Korsaren werden dann erstmal pausiert. Das heißt, ich werde jetzt zu Beginn jetzt in den ersten Wochen nicht rote Korsaren 2000 Punkte spielen, obwohl ich da Bock hätte. Dann haben wir ja schon das erste Turnier im Blick, was wir gemeinsam machen werden. Ja. Es wird das erste Turnier für uns sein in der 11., oder?
Ja. Ja. Also ich guck mal, ob ich noch irgendwie einen RTT finde oder sowas vorher stattfindet.
Ja, das können wir eigentlich noch, aber an sich.
Aber an sich, also es wird das erste größere Event.
Nee,
Quatsch, stimmt gar nicht. Ich bin da am Anfang August schon auf dem Krefeld Major.
Ah, okay, krass. Ja, gut, aber für mich. Ja. Und dann ist halt, wollte ich eigentlich rote Korsaren machen. Vielleicht gehe ich aber auch mit Ultramarines. Also es sind gerade so viele Fragezeichen und es fühlt sich nicht schlecht an, aber es ist irgendwie mit so ein bisschen.
Krefeld auch eigentlich.
Boah, das können wir, müssen wir dann mal danach
besprechen. Das ist ja von dir auch nicht weit, eigentlich.
Der Krefeld ist wirklich ein Katzensprung. Wann ist das?
Das ist erstes Augustwochenende, glaube ich.
Das müsste ich zu Hause mal besprechen, weil ein Turnier ist halt jetzt schon gesetzt.
Da kannst du sogar morgens hin, abends zurückfahren. Das ist ja nur sehr unter einer Stunde von dir aus, glaube ich.
Ja. Das ist tatsächlich, lass uns das tatsächlich dann mal klären.
Ja.
Dann wäre das vielleicht, aber selbst dann muss man halt sagen, August ist jetzt auch nicht mehr ewig hin. Ich müsste 2000 Punkte bemalen, ich will nicht in Stress geraten.
Ja.
Es sind so viele Unbekannte und ich weiß so, wenn ich die Armageddon-Box zu Hause stehen habe, dann will ich Orks malen. Ja, ich habe mir schon Grüntöne gekauft. Also Das ist ein ganz weirder Spot. Ich glaube, ich werde jetzt so weit wie möglich alles bemalen für meine roten Korsaren, bis die Box halt kommt.
Ja.
Und jetzt sagst du mir, ah ja, City ist übrigens auch noch. Ich bin so, oh shit, ja, stimmt.
Ja, aber das machen wir später. Vielleicht, das ist vielleicht so was für den Herbst dann oder für, also für so September, Oktober, wenn so ein bisschen dieser erste Hype von der 11. nachgelassen hat und man dann mal so einen kleinen Palette-Cleanser braucht, dann gehen wir dahin nochmal zurück. Ich werde auf jeden Fall schon mal die Skaven bereit machen. Vielleicht können wir auch einfach schon mal eine Runde Spearhead zocken vorher. Du hast ja trotzdem eine bemalte Cities Spearhead.
Ja, das habe ich. Ich muss auch sagen, ich bin halt auch ein großer Cities-Fan. Wir reden ja immer so viel über 40k, aber ich war ja drauf und dran, mal richtig fett AOS zu zocken und dann Cities of Sigmar. Und das Einzige, was mich aufgehalten hat, war, dass als ich angefangen habe mit der aktuellen Edition mit Skaventide, da war das noch so, dass die Cities nur spielbar waren, wenn du so die alten Zwerge genutzt hast, wenn du die alten Dunkelelfen genutzt hast, also wirklich die Old-World-Modelle, die du dann halt auch noch umbasen musstest, also nur so ein Quatsch, wo ich mir dachte, ich werde jetzt da nicht rein investieren.
Das ist ein richtiger Glaubenskonflikt, ne, mit den alten Cities-Modellen und den neuen Sachen, weil da gibt's so zwei Fronten, weil es gibt einerseits die Leute, die sagen so, boah, gar keinen Bock, die alten Dinger da auf den Tisch zu stellen, die noch irgendwie aus der 7., 8. Edition Fantasy sind, aber es gibt auch die Leute, die das richtig nervt, dass da nur Menschen jetzt quasi drin sind und keine Zwerge mehr und Elfen und so stattfinden.
Das kann ich verstehen. Es war ja immer irgendwie so das Sammelbecken für alles, was so hängen geblieben ist nach dem großen Ende von Warhammer Fantasy. Aber es war so ein Prinzipding, weil ich mir dachte, diese Dunkelelfen, die gab es halt schon, als ich Kind war.
Mhm.
Und da jetzt irgendwie reinzugehen, nur irgendwie um auf Turnieren irgendwie vernünftig Cities spielen zu können, das war mir irgendwie nichts. Und jetzt haben die das ja komplett reworked. Ich weiß jetzt auch nicht aktueller Stand, ob die komplett aus dem Kodex, aus dem aktuellen Kodex raus sind, aber ich glaube schon, oder?
Ja.
Und jetzt hast du ja hier die Cockforge, die Festung, die Cockfestung, die
Cockforge, ja, ist richtig.
Okay, gut. Aber du hast halt auch die coolen Modelle aus der Spearhead. Also es ist jetzt gar nicht so, dass es für mich eine Bestrafung wäre, die zu malen. Also
ich muss auch ehrlich sagen, ich finde das auch nicht. Also wie gesagt, da gibt's viele Meinungen. Ich will auch gar nicht einordnen, was ist da richtig und was falsch ist.
Ja.
Ich persönlich find's cooler, dass da ja nur Menschen drin sind oder beziehungsweise so Menschen mit Riesen zusammen, weil das gibt mir mehr so einen düsteren Fantasy-Touch, weil ich fand das mit den Cities, wo dann Zwerge und so noch dabei waren, hatte so ein bisschen das Ding von so High-Fantasy, die ganzen guten Völker vereinen sich jetzt im Kampf gegen das Böse.
Ja.
Und jetzt die neuen Cities, die fühlen sich einfach grimdarker an durch diese Dawnbringer Crusades und dass es mehr so ein Ding ist, so, naja, das ist irgendwie so der Kampf der Menschheit ums Überleben in dieser Fantasy-Welt. Und die haben nicht so, also die haben irgendwie Verbündete, aber das sind eher so Zweckbündnisse. Also ich kenne mich jetzt null in der AOS-Lore aus, aber für mich fühlt es sich irgendwie spannender an, dass es dann eher nur Menschen sind, die in diesem Kreuzzug da durch die Länder streifen, als dass es so dieses Avengers-Team-Up ist.
Und die haben ja auch ganz viel so einen religiösen Klatsch weg, den ich ganz gut fand. Also die sind ja so, die verbrennen halt die Hexen in ihren Städten, wenn die irgendwie das Gefühl haben, hier geht eine Seuche um. Also es ist richtig Mittelalter, Grimdark, Mittelalter.
Das ist eher mein Setting irgendwie, so eher mein Vibe. Das gibt mir mehr als so.
Ich finde die Modelle auch total cool. Also habe ich zu Hause stehen, freue ich mich total drauf. Auch wenn jetzt gerade mit der 11. im Blick natürlich die Vorfreude da am größten ist. Also ich freue mich immer noch total auf Armageddon. Auch wenn das jetzt heißt so, habe jetzt auch noch von meinen Schwiegereltern Geburtstagsgeld bekommen, so nachträglich am Wochenende und dachte mir so, also ich war jetzt schon drauf und dran, in den Hobbyladen zu gehen und dann so, ich möchte gerne diesen Stapel an Chaos-Sachen. Aber dann denke ich mir, nee, mach's lieber nicht, weil es kann sein, dass die Liste sich komplett nochmal ändert.
Ja. Ja. Aber zum Abschluss von diesem kleinen Was-geht-Segment, diesem Wie-geht's-dir-Segment, können wir auch nochmal direkt ankündigen, weil das haben wir gerade gar nicht groß gesagt, dass wir beide auf jeden Fall auf dem Huxley's Open sein werden.
Das dürfen wir jetzt offiziell sagen.
Ich gehe davon aus, ja.
Also ich wollte jetzt nicht zu viel verraten, aber das darüber haben wir geredet.
Ich, also ich sehe keinen Grund zur Geheimhaltung.
Ich habe heute Urlaub eingereicht und habe es bewilligt bekommen. Also ja, es geht los.
Weil das, also ich war noch nie selber auf dem Turnier, aber ich, das habe ich schon seit Jahren im Blick, weil das ist, spielt ja wie so wie ein Film, findet ja statt im Huxleys Neue Welt, heißt glaube ich der, heißt der Laden. Das ist so eine Konzertlocation in Berlin und das finde ich mega spannend und ich habe gegen den Max, der da auch mit in dem Club ist und mit in der Orga ist, vor ein paar Jahren, das müsste vor 2 Jahren in Kassel gewesen sein, habe ich gegen seine Chaos Space Marines gezockt und der hat uns auch eingeladen und das war ein total cooles Spiel. Es war so, ich glaube, wir hatten beide nicht so einen starken Run irgendwie und haben uns dann so, ich glaube, es müsste so der Sonntag oder Samstagmorgen oder so gewesen sein. Auf jeden Fall waren schon ein paar Spiele hinter uns und haben uns so eher an den etwas entspannteren Tischen dann getroffen. Das war eine sehr gute Zeit und ich freue mich sehr darauf, weil ich finde, Berlin ist eh eine coole Stadt. Ich bin immer gerne in Berlin. Leider sind, weiß ich, dass die Breaking Heads Leute, glaube ich, nicht da sind, weil die Maltes Geburtstag feiern an dem Wochenende.
Aber die haben das in der Vergangenheit immer begleitet.
Ja, ja.
Weil genau, darüber habe ich vom Huxley halt auch erfahren, über unsere Freunde von Breaking Heads und dachte mir, ey, ist ja echt cool, weil die ja dann auch die Übertragung hatten und das echt ein großes, großes Turnier ist.
Ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall mega drauf und da wird es auf jeden Fall auch eine kleine Turnier-Review geben oder eine große Turnier-Review, da machen wir ein fettes Video, wie beim Firebug und beim Warhammer Open.
Und ich bin total gespannt, weil es wird ja, es werden neue Regeln sein, es wird eine neue Edition sein. Es wird wild, weil ich glaube auch so ein Turnier, also Turnierveranstalter müssen sich ja jetzt auch daran rantasten.
Ja.
Da bin ich ganz gespannt, wie das jetzt am Ende umgesetzt wird.
Ich bin
sehr
gespannt, mit welchem Gelände wir die ersten Monate der Edition spielen auf Events, weil es ist ja noch nicht bekannt, wann das prepainted Gelände beziehungsweise auch die unbemalte Version von dem Gelände rauskommt. Das war jetzt auch in den Gerüchten noch nicht drin, also könnte ich mir vorstellen, dass es auch noch ein bisschen dauert.
Ja.
Zum Beispiel, ich glaube, bei Leviathan kam dann ja auch das Mission Deck einzeln erst im September oder so raus.
Uff,
das habe ich die Tage nochmal recherchiert, weil ich mich, weil da hatte jemand in den Kommentaren gefragt, ob die Armageddon Mission Decks, wie man da reinschwitzen muss beim Vorbestellen, ob die sehr umkämpft sind. Da habe ich auch gesagt, boah, gute Frage. Also der einzelne, der Standalone-Release, der sollte das ein bisschen entspannter machen als bei Leviathan, weil da musstest du ja die Box kaufen, um das Deck zu haben zum Release.
Ja, und das ist mir komplett an mir vorbeigegangen, weil ich Leviathan hatte und dann einfach mit dem Deck gespielt hatte. Und das war dann so, da hat man das nicht weiter hinterfragt.
Wir hatten halt auch eins hier
dann
im Studio.
Ja, da ist es an einem
aber wenn ich jetzt,
privilegiert vorbeigegangen.
Ja. Und da hatte ich das nochmal recherchiert, wann das denn dann einzeln rauskam. Und das war tatsächlich erst im September. Und deswegen bin ich da mal gespannt, wann das Gelände kommt, mit welchem Gelände werden wir vorher spielen. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird wahrscheinlich jetzt schon 3D-Druck-Files geben für ähnliches Gelände.
Ja.
Und wenn nicht, dann auf jeden Fall sehr, sehr bald.
Ja.
Es gibt ja schon zum Vorbestellen so Neoprenmatten für die Geländezonen, wo ich, glaube ich, auch sehr wahrscheinlich zuschlagen werde, weil ich finde, die Geländezonen, die sind okay von GW. Auch gerade so lookmäßig kann man sich, glaube ich, so ein paar Neopren-Sets einfach anschaffen. Und die kann man jetzt schon vorbestellen. Deswegen.
Bei mir ist es nur die Farbe, wo ich sage, also wie gesagt, ich bin immer ein Anhänger von ich erstmal bei GW, aber dadurch, dass halt mir das, was sie jetzt bisher gezeigt haben, von der Farbgebung nicht so gefallen hat.
Ich muss sagen, ich habe auch Angst vor der Verarbeitung. Weil hast du mal die Objective-Marker von GW in der Hand gehabt?
Nee.
Also nicht die auf Events verkauft haben. Es gibt ja diese Faction Objectives, die gab's so zum Beispiel beim Warhammer Open oder beim auf der Spiel letztes Jahr gab's die. Die waren zwar auch sehr teuer, aber das waren wirklich so dicke Neoprenmarker, wie man die halt kennt, so Objective Marker, wie auch manche Clubs oder manche Turniere die selber herstellen oder herstellen lassen. Aber es gab auch noch so Objective Marker, die es dann einfach im Webshop gab und in den Läden. Und die waren wirklich gottlos beschissen. Also das waren so ganz dünne Marker, die aber so so aus Pappe waren und auch so eine ganz glänzende, eklige Oberfläche hatten. Und ich habe da ein bisschen Angst, dass die Geländezonen auch nicht so geil verarbeitet sind. Und dann, ja, ich glaube, so diese Neopren-Dinger, da macht man nichts mit falsch.
Auch sowas. Ich habe Gelände von der, hier, sag schon, von der Heftreihe, von der Hachette Imperiums Heftreihe, habe ich noch. Control. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe das davor gemacht, wo die, deswegen habe ich Necrons. Necrons und Space Marines. Genau, dass ich da einfach da so viel Gelände noch im Regal habe und mir die ganze Zeit denke, eigentlich muss ich vor Beginn der 11. das auch noch machen. Ja. Also das ist so, ich glaube, es ist ganz gut, dass ich jetzt noch nichts für meine Marines, also für meine Chaos Marines geholt habe, für meine Korsaren, weil ich glaube, wenn ich jetzt mal wirklich ein paar Tage Leerlauf habe, muss ich das Gelände durchbrettern, weil wir müssen ja auch irgendwie mit coolem Gelände spielen und das ist perfektes Gelände dafür. Also auch von der von der Form her, das ist so dieses Industriegelände, was man kennt. Und hast du auch, ich habe auch so Pipelines, wo du halt auch diese Zäune darstellen kannst. Und ich glaube, für uns im Hobby- und Freundeskreis wäre es ganz gut, wenn wir ein Set-Gelände einfach schön bemalt haben. Deswegen muss ich mich da mal drum kümmern.
Oh, wir sollten uns auch, glaube ich, schon mal Geländezonen auf jeden Fall preordern, weil da können wir auch schon mal ein bisschen drüber sprechen. Ich will noch keine genauen Infos rausgeben.
Mhm, ich war jetzt auch vorsichtig.
Wir werden auf jeden Fall im Rahmen von der Release-Woche eine Content-Offensive starten. Am geilsten wäre es, also das wäre mein Ziel, auch auf Twitch zu streamen. In dem Zeitraum, können wir aber noch nicht versprechen. Da müssen wir noch so ein bisschen gucken, wann wir es genau machen, wo wir es machen und so weiter. Aber das wäre natürlich ein super Launch für den Twitch-Account. Und ich will aber dann auch sicherstellen, dass man auch daran anschließen kann. Also, dass dann auch in den Wochen darauf regelmäßig Streams stattfinden und man nicht nur einmal jetzt den Twitch-Account startet und dann fasst man den nicht mehr an. Aber das ist so eine Option, die wir abwägen. Und ich würde ja total gerne dann mal Comet Patrol spielen, um zu testen, ist es jetzt geil?
Mhm.
Macht es jetzt Bock? Wir wollen natürlich auch auf jeden Fall ein How-to-Play und sowas machen. Da warten wir allerdings noch auf die richtige Starterbox, weil Armageddon ist ja wieder nur eine Launchbox und die ist halt limitiert und wird dann halt nicht über die ganze Edition verfügbar sein. Und ja, ich denke, man kann damit rechnen, dass dann auch halt wie jetzt dieses Combat Patrol Starter-Set irgendwie sowas kommt mit einer abgespeckten Version dann.
Also ich plane auch Urlaub ein für die Zeit, um da wirklich fokussiert bei Adeptus Gaiman die Ideen, die wir haben, umzusetzen. Und ich glaube, es wird nice. Es wird cool. Und da bin ich sehr gespannt.
Und ich würde mal sagen, ich lasse mal die Abstimmung bis morgen offen. Also bis dann Dienstag noch. Also wenn ihr es heute hört, ich mache mal einfach Dienstag 23 Uhr dann. Also das quasi, wenn ihr es Montag oder Dienstag hört, den Podcast, könnt ihr noch mit abstimmen, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ich habe eine Abstimmung gestartet für die Armee, mit der ich in die 11. starte. Denn da könnt ihr mit entscheiden, was ich denn dann machen soll. Unter anderem dann halt in dieser Content-Woche werde ich dann natürlich mit anfangen. Wir planen da vielleicht auch noch ein, zwei Sachen für die Zeit danach, wo die Armee dann auch sehr präsent ist. Und im Best Case würde ich die dann auch beim Huxleys zocken, wobei ich da wahrscheinlich auch, also vielleicht auch auf Red Corsairs gehe, da muss ich mal gucken, wie schnell ich mit der Armee durchkomme. Ansonsten wird die aber dann auch auf jeden Fall mal auf Turniere ausgeführt. Da wird es auf jeden Fall dieses Jahr noch die ein oder andere Gelegenheit geben. Da kann ich ja mal kurz vorstellen, was ich drin habe. Weil ich glaube, du weißt das auch noch gar nicht, ne?
Nee, ich wollte dort reingucken, aber ich war, habe ich dir schon vom Podcast erzählt, die letzten Tage waren verdammt wild bei mir. Ich bin zu, ja, ich musste priorisieren und war jetzt so, okay, wenn ich eine ruhige Minute habe, dann muss ich da auch einfach mal reingehen.
Ja.
Lass mich kurz raten.
Ich vielleicht erkläre ich noch mal kurz, warum du. Oh, die, ah, das hätte ich eigentlich auch. Die hätte ich auch ein bisschen Bock, ne?
Ja.
Aber vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, warum Salim sagt, reingucken. Ich habe auf Steady letzte Woche schon ein Produktionstagebuch hochgeladen. Also heute an dem Tag, also Mittwoch. Also ihr seht es jetzt Montag, aber Mittwoch letzte Woche. Und da habe ich schon mal so ein bisschen darüber gequatscht in unserem Behind-the-Scenes-Ding. Da versuche ich immer mal wieder, die Leute auf Steady zu updaten, was so im Hintergrund gerade passiert, was so Überlegungen sind, als kleines Dankeschön für die Supporter. Und da fragen wir auch immer nach Feedback und wollen das natürlich auch stark mit in die Planung einbinden.
Und normalerweise deswegen, bin ich auch immer up to date und bin natürlich da auch immer am Start, aber jetzt haben wir gerade auch vielleicht auch für diesen Moment einen coolen, coolen specialigen Moment, weil ich es gerade heute noch nicht gepackt habe. Und ich dir jetzt sagen kann, Crimson Fists könnten drauf sein. Ultramarines. Das wäre wild.
Aber da auch nochmal der Hinweis, wenn ihr da Bock habt, Videobeschreibung, erster Link oben, ist unser Steady-Account. Wenn ihr uns dabei helfen wollt, dass wir möglichst bald geile Battle Reports machen können, weil ich glaube, also mich reizt es immer mehr, nachdem die Leute das auch nochmal gefordert haben oder reingeworfen haben, so deutsche 40k in 40 Minutes zu machen.
Das ist mein Traum. Da hätte ich
schon schwer Bock drauf.
Das ist wirklich mein Traum,
Aber wir brauchen halt einen Raum. Und einen Raum, der kostet Geld. Die Einrichtung kostet Geld, die Technik kostet Geld. So gern ich einfach sagen würde, wir machen es jetzt einfach, das Geld ist leider nicht da.
Und wir könnten natürlich, haben wir Kontakte, natürlich haben wir verschiedene Optionen durchgegangen oder sind verschiedene Optionen durchgegangen, aber wenn wir diesen Traum angehen, dann machen wir jetzt auch nicht irgendwie in einer halb beleuchteten Hinterhofgarage, genau, wo du nichts siehst, irgendwie mit einer Wackelkamera ein Battle Report.
Das wir wollen es dann halt direkt geil machen, dass es halt für dass euch ihr die auch Qualität einfach Premium bekommen. Content ist. Und
die Qualität, die ihr von Geilmann gewohnt seid.
Ja, oder gewohnt sein werdet, weil das wird natürlich immer ein neues Level dann.
Und weißt du, was ich eigentlich machen wollte? Und das haben wir voll verpasst, als ich erzählt habe von Bestellungen und von, weiß ich nicht, bestelle ich jetzt noch mal rein, bestelle ich nicht rein. Das wollte ich eigentlich als Brücke nutzen, um zu sagen, Games Island, shop bei unserem Partner rein.
Nee, das machen wir später. Wir können jetzt nicht weiter noch Werbung machen nach Steady.
Okay,
wir gehen jetzt in die Vorstücke ran und am Ende
bei so kam ich drauf, weil ich war so, Moment, hast du es jetzt gemacht? Nee, hast du nicht gemacht. Okay,
ich will die Leute jetzt nicht zu lange auf dem Trockenen sitzen lassen.
Genau.
Die mussten jetzt schon Steady-Werbung hören. Deswegen am Ende nochmal.
Kommt nochmal unsere Partnerwerbung,
Aber ja, also, ich kann schon mal verraten, Crimson Fists sind leider nicht dabei. Fände ich aber auch schon geil. Also irgendwann würde ich, weil das war auch meine erste 40k-Armee, ne? Vielleicht muss ich die noch mit draufnehmen.
Und weil du hast ja auch das Video geschnitten von den Ultramarines, wo es halt auch um Crimson Fist, weil die ja auch mal präsent waren.
Ja.
Ist schon ein cooles Farbschema.
Fand vielleicht die auch machen wir das mal als Studio-Armee für irgendein Projekt. Oder sehr vielleicht, gern. Ich habe ja auch immer drüber nachgedacht, ob wir nicht, wir haben ja damals bei Pentomancy mal dieses Charity Marines Ding gemacht, ob wir nicht auch vielleicht irgendwann mal, wenn wir ein Studio haben und den Raum dafür haben, vielleicht auch so eine Armee machen, die wir dann für einen guten Zweck versteigern oder so, wo man auch mal so ein Projekt machen könnte und dann das mal geil ablichtet, einen Battle Report macht und dann wird die irgendwie wegversteigert und dann wird das Geld gespendet oder so. Aber ja, wäre potenziell dafür. Willst du noch weiter raten?
Ich kann vielleicht mal Ausschlusskriterium, was ich glaube, ist definitiv nicht drin. Dark Elder
sind habe ich rausgenommen, weil, muss ich auch direkt erklären, kann ich auch noch direkt dazu sagen, was ich noch direkt von, also nochmal, um kurz auch euch abzuholen, ich habe ja aufgerufen dazu, dass ihr mir Vorschläge schickt, worauf ihr Bock habt. Mhm. Ich habe natürlich nicht alles davon reingenommen, weil ich muss Bock auf das Projekt haben, sonst mache ich 3 Videos und dann steht die Armee rum und dann muss ich mich jedes Mal quälen, da irgendwie weiterzumachen. Also es soll auch schon was sein, wo ich persönlich richtig Bock drauf habe.
Besonders was wir auch planen in Zukunft, ist es wichtig, dass
er Bock drauf hat. Aber ich habe natürlich eure Vorschläge damit eingebunden. Was ich von vornherein ausgeschlossen habe, weil es wurde sehr oft genannt, aber ich will es einmal nochmal erklären, Grey Knights, Drukhari und Chaos-Dämonen. Aus dem Grund, dass die Modelle alle relativ alt sind. Also Drukhari hat schon ein paar neue Sachen, so Incubi und so sind relativ aktuell. Aber dass viel von dieser Grundrange, gerade bei den Troops, bei den Standardtruppen, einfach ein bisschen alt ist. Und ich mir sehr sicher bin, dass gerade bei Grey Knights und Drukhari irgendwann ein Range-Refresh kommt.
Ich warte da nur drauf, um in Grey Knights reinzugehen.
Bei Chaos-Dämonen ist es so, bin mal gespannt, was mit denen passiert. Aber da sind mir die Modelle einfach zu alt und ich bin sehr traurig, wenn das dann überarbeitet wird. Und das ist mir zu unsicher, da jetzt eine aufwendige Armee anzufangen. Deswegen habe ich die rausgenommen. Aber für die Zukunft, wenn Drukhari einen fetten Range-Refresh kommen, dann steht das auf jeden Fall auch irgendwie auf der Liste. Du sagst schon, Grey Knights, hättest du Bock drauf, dann würdest du das wahrscheinlich unbedingt übernehmen.
Unbedingt, schon als Kind.
Aber ja, genau, deswegen sind diese 3 Factions
nicht die dabei. Die hätte ich jetzt auch genannt. Draufpacken würde ich noch Tyranniden, die du auf jeden Fall nicht drin hast. Und Mechanicum. Mechanicus, Verzeihung. Ja, wir wurden ja schon korrigiert.
Ja.
Es ist aber immer noch drin.
Aber ich muss auch sagen, Ich will mich gar nicht lustig machen über die Korrektur, weil die Korrektur hat einen Punkt.
Ja.
Weil es halt tatsächlich sehr relevant ist und ja, als Lore Channel müssen wir
natürlich habe ich gar nicht gewertet, sondern ja. Es ist immer noch drin der Versprecher. Und ich glaube, den Rest so, ich klar habe ich denke ich jetzt noch an Necrons, die du da nicht mit drin hast, aber ich möchte kaum genannt. Nicht weiter rumraten, sondern ja. Bin jetzt gespannt, was kommt.
Also Tyranniden hatte ich drüber nachgedacht, finde ich auch ziemlich cool.
Aber ich sehe dich eher bei Gene Stealer.
Ja, aber weil das schon abdeckt, deswegen kann ich schon mal sagen, die erste Armee, die ich drauf habe, sind Gene Stealer Cults.
Okay.
Wird auch ein paar Mal genannt, weil so Tyranniden und Gene Stealer Cult in Kombination, da ist ja die Option, dass man mal dieses Final Day Detachment irgendwie aufmacht und vielleicht so ein paar Tyranniden dazu malt. Mhm. Deswegen habe ich mir gedacht, Tyranniden werden da so ein bisschen mit abgedeckt. Und Gene Stealer Cult finde ich einfach unfassbar geil. Ich habe schon zweimal eine Armee angefangen, die ich leider beide nicht so richtig zu Ende fertig gemacht habe und auch beide mittlerweile wieder verkauft habe.
Ich habe dich als Gene Stealer Spieler kennengelernt.
Ja. Das war aber es ist irgendwie Spiel. So, also ich find's einfach eine wahnsinnig geile Faction. Ich liebe die Lore, ich mag die Ästhetik, weil es hat so ein ich finde, es hat so ein 80s Sci-Fi Look. Ich bin ja generell einfach großer Sci-Fi Fan. Ich mag diese Ästhetik total gerne. Find's einfach eine fantastische Fraktion, auch das ist so wie dieses Cosmic Horror Ding mit diesen Hive Cities verbindet und so einfach geil und da hätte ich Bock jetzt mal so meine finale Gene Stealer Cult Armee anzugehen, ja. Deswegen ist das auf jeden Fall dabei. Ich habe noch drin Orks, einfach weil sehr oft genannt ist Starter Faction. Ich glaube, das Gameplay würde mir Spaß machen. Und ich habe mich lange dagegen gewehrt, weil ich fand ja früher Orks immer uncool und die sind aber über die Jahre bei mir irgendwie immer weiter gewachsen, deswegen habe ich die auch reingepackt und auch wahnsinnig oft gefragt. Ich hoffe persönlich, dass es nicht Orks werden,
weil du Orks machst.
Und dann haben wir das so ein bisschen doppelt.
Ja, ja.
Aber ich würde mich, also wenn jetzt die Leute wirklich überwiegend Orks haben wollen, dann würde ich mich dem beugen, so, ja. Weil es wäre auch eine Armee, auf die ich Bock hätte. Dann habe ich drin Elder Korsaren, weil
wow, Elder hätte ich komplett bei dir ausgeklammert.
Also ich eigentlich auch. Das ist so ein bisschen so ein Ding, was ich für die Community reingepackt habe. Weil ich könnte es mir vorstellen, ich habe jetzt nicht gar keinen Bock. Von mir selber würde ich es wahrscheinlich nicht unbedingt starten. Mhm. Aber dadurch, dass Drukhari so oft genannt wurde und Elder auch tatsächlich relativ oft, habe ich gedacht, ich packe so einen Kompromiss rein und mach Elder Korsaren mit Prinz Uriel. Weil ich finde die Prinz Uriel Lore cool. Ist ein bisschen eine Anime-Story irgendwie.
Ja.
Also es ist schon sehr, sehr Anime alles. Mhm. Und damit könnte ich mich anfreunden. Und die haben ja auch mit diesen Korsaren-Detachments irgendwie so relativ aktuelle, coole Detachments. Und ich habe ja auch beim Firebug gegen den Pau gezockt, der da Prinz Uriel gespielt hat. Ich glaube, da könnte ich eine coole Sache draus machen. Und wer mal was so, wo ich komplett aus meiner Komfortzone rausgehen würde. Deswegen habe ich es mal reingepackt. Ich habe Custodes drin.
Das habe ich gedacht, ja.
Super oft genannt. Ich bin nicht wahnsinnig heiß drauf, aber ich würde sie im Samurai-Thema machen. Weil ich habe auch da, ich glaube, der steht auch da draußen, ne? Ich sehe den von hier nicht so gut.
Mhm.
Aber irgendwo habe ich hier auch einen Test Samurai-Custodes. Kann man auch auf meinem Instagram sehen. Ich glaube, das wäre wirklich so eine Armee, die ist halt in einer Woche fertig, weil es ist nicht viele Modelle. Das Farbschema ist wirklich relativ simpel. Vielleicht würde ich mich da dann ein bisschen intensiver in die Umbauten irgendwie reinwagen. Mhm. Und vielleicht wäre das auch ein Ding, um Non-Metallic Metal zu üben auf Armee-Farbschema. Weil da auch, also ich würde wahrscheinlich die Rüstung schwarz machen. Die Panzerplatten, also diese Samurai-Rüstungsplatten würde ich rot machen. Und dann ist nicht so viel Metall dran. Also das wäre eine Option. Ich bin nicht mega heiß drauf, aber wenn die Leute Custodes wollen, bekommen sie Custodes in der Samurai-Optik. Und dann würde ich da vielleicht auch ein geiles Displayboard machen. Weil vielleicht wäre das, ich habe so ein Displayboard im Kopf mit einem See mit so Laternen drauf. Bisschen wie, du hast auch Ghost of Tsushima gespielt, ne?
Ja.
Da gibt's ja diesen einen Kampf. Man kämpft ja immer gegen diese Legenden, diese Schwertlegenden. Die irgendwie so, diese Duelle, die über die Karte verteilt
sind. Ich habe den ersten, nicht das Jo-Teil. Ist es?
Ja, das ist aus dem ersten.
Aus dem ersten, ja, dann habe ich es gespielt.
Und da gibt's lange ja diesen, her, hab ich gespielt, ja. Einen Schwertmeister, da ist so eine große Buddha-Statue auf so einem See und der ist dann versteckt dahinter Und man kämpft irgendwie, also es ist so kniehoch, nee, nicht kniehoch, so knöchelhoch Wasser, mhm, und darauf schwimmen so Laternen und da kämpft man irgendwie
gegen. Ja, voll schön. Ja.
Und das hat so einen geilen Look und das, ja, würde ich gerne als Displayboard machen. Das wäre vielleicht eine Option, das mit den Custodes zusammen zu machen. Dann habe ich drin Samurai Marines. Habe ich zwar schon, mhm, aber vielleicht da nochmal so ein Soft-Reboot, weil ich würde, glaube ich, die nächsten Marines, also ich finde, die Dark Angels sind irgendwie so kompakt cool abgeschlossen und da würde ich vielleicht nochmal ein bisschen von vorne rein, also nochmal komplett neue Modelle machen, die, mhm, zwar irgendwie mit den Dark Angels harmonieren, aber dass ich einfach sagen kann, ich kann alle Chapter spielen, wenn ich mal Bock auf Dark Angels habe, nehme ich die rein, wenn nicht, spiele ich die und die aber nochmal so ein bisschen mehr ausarbeiten und vielleicht gerade dafür die ganzen normalen Marine Data Sheets, mhm, nochmal so ein klareren Look finden, weil ich ja auch bei den Dark Angels noch viel mit Ölwash gemacht habe und ich davon eigentlich weggehe. Da wäre ich gespannt, was ich daraus jetzt nochmal machen würde, wenn ich es ein bisschen aufwendiger mache. Und vielleicht auch nochmal eine neue Version vom Displayboard und so. Mhm. Das wäre eine Option. Ich habe White Scars mit reingenommen.
Okay, wild.
Das war ein bisschen eine Impulsentscheidung.
Ja.
Weil eigentlich ist es fast das gleiche wie die Samurai Marines. Aber ich habe so Sabudin Khan im Kopf gehabt und ich finde halt auch Khazaro Khan cool. Das wäre
schon cool,
ich,
ja,
finde so dieses Mongolei-Thema irgendwie total geil. Mhm. Also irgendwie mag ich das optisch mega gerne.
Auf jeden Fall,
ja. Und ja, es ist irgendwie vom Playstyle nah dran an den Samurai Marines, aber ich finde so, der Look würde doch nochmal in eine sehr andere Richtung gehen und es wird bestimmt irgendwann Jagatai Khan wiederkommen und, mhm, dann wäre ich bereit dafür.
Ja,
das war ein bisschen, cool, ja, so eine Impulsentscheidung. Aber habe ich mal reingepackt. Dann habe ich Tau drin.
Uff,
im, ja. Uff, weil du keinen Bock hast, dagegen zu spielen, ne?
Ja, rede weiter.
Ja, im Evangelion-Farbschema.
Ja.
Habe ich auch schon mal gemacht.
Ja.
Aber habe ich auch im Produktionstagebuch erzählt. Ist witzigerweise eine kleine Connection zum Huxleys, weil der Max, gegen den, mhm, ich da gespielt habe, da hatte ich meine ersten Evangelion-Tau dabei.
Gegen Tau spielen mache ich ganz gerne. Also, ja, ich habe jetzt auch auf einem Turnier gegen Tau gespielt, war sehr entspannt. Also, spielen, ja, ist halt jetzt nicht meine Lieblingsfraktion. Knights, da würde ich sagen, boah, nee, gar keinen Bock.
Dann packe ich noch Imperial Knights mit. Nee, habe ich nicht drin.
Okay, sehr gut.
Ja, aber das Farbschema würde ich auch noch mal gerne so, mhm, von null anfangen, weil so da oben stehen meine Riptides drin. Mhm. Einer davon ist fertig, einer ist so halb bemalt. Die gefallen mir auch ganz gut, aber ich habe große Teile der Armee gerusht fürs Turnier und einfach Grundfarben Ölwash gemacht. Die waren einfach nicht super schön. Also die waren okay battle ready, aber, mhm, da würde ich gerne nochmal tiefer reingehen. Mir bei den Bases mehr Mühe geben, vielleicht irgendwie so ein paar Effektbits noch benutzen oder so. Und einfach mittlerweile habe ich mehr Airbrush-Skills, weil damals habe ich im Endeffekt, ich habe das Lila halt deckend aufgetragen und dann habe ich halt so Battle Damage Highlights gemacht, aber ich glaube, das könnte ich jetzt besser und da hätte ich Bock drauf. Und ich glaube, da reizt mich das auch spielerisch, mhm, irgendwie so. Ich habe Bock auf so drei Riptides hinstellen und dann ordentlich einen reinballern, den großen Max und so. Ja, und das letzte ist World Eaters. Das habe ich in meinen Notizen genannt, die HD Remastered Gold Edition. Weil ich habe mein World Eaters Farbschema jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal überarbeitet.
Ich würde es mega finden, wenn es World Eaters wäre, weil das ist so, ich sehe neben Roten Korsaren und Black Legion habe ich immer das Gefühl, so, das ist deine Fraktion.
Und Jean-Stealer Cult.
Und Jean-Stealer Cult, ja. Aber ich habe immer so im Kopf, das ist so deine Fraktion. Ja. Ich meine, du hast es auch tätowiert.
Ja.
Ne? Das ist irgendwie was ich mir super gut vorstellen kann. Aber vielleicht hoffe ich da auch drauf, weil es halt gut zu Armageddon passt und zum Start der 11. Edition. Also ich drück die Daumen für
World Eaters. Ich hätte so gerne einen Frosch-Angron, ne? Also wie das Tattoo.
Nur als Modell.
Als Modell. Das wäre so fett.
Das wäre witzig,
ja. Mich hatte auch irgendwann mal jemand angeschrieben und gefragt, also irgendwie das in den Raum geworfen. Aber da war irgendwie das Problem mit Zeit und wie viel das kosten würde und so. Aber ey, falls irgendwer, aber ich meine, das ist wahrscheinlich ultra aufwendig, ne? Aber falls irgendwer zuguckt, der sagt, er kann das und es würde jetzt kein Vermögen kosten, mhm, dann schreibt mir bitte eine Mail. Vielleicht muss ich auch mal Max fragen, ob der da Bock drauf hat,
ja,
unser Grafik-Illustrator. der hier die unsere Avatare gemacht hat und so den unseren Hintergrund. Vielleicht hat er da auch Bock drauf.
Also ich drück die Daumen für Bolt Eaters. Ich glaube, es war fett. Von allem, es waren viele coole Sachen dabei, aber ich glaube, World Eaters wäre schon,
ich habe halt wirklich auf alles schon Bock.
Sehr gut passen.
Ich glaube, am wenigsten kickt mich tatsächlich Custodes, weil es mich spielerisch nicht so reizt.
Mhm.
Aber da wäre diese Displayboard-Geschichte halt wieder so ein Aspekt. Und Eldar Korsaren wäre, glaube ich, auch so ein Ding, wo ich jetzt nicht so wahnsinnig heiß
drauf bin. Ja, da bin ich überrascht, dass du es drauf hast.
Aber ich glaube, mir wird's dann doch dann viel Spaß machen, wenn es dann...
Also ich sehe dich bei dem Rest sehe ich dich total und so 3 Prozentpunkte am meisten führend halt World Eaters.
Ja.
Was so noch ein bisschen absteht von jetzt zum Beispiel White Scars, wo ich dich auch voll sehe. Ja, cool. Ich bin gespannt, was es wird.
Ich bin auch gespannt.
Und vielleicht bleiben die Orks für mich übrig.
Naja, die machst du so oder so, würde ich sagen.
Ja, ich meine, ich werde mir ja die Armageddon-Box holen und ich habe ja eine ganz starke, ich bemal alles in der Box Policy.
Ja.
Die ich ja jetzt schon, Gott sei Dank, mit den Lords of the Maelstrom durchgezogen habe.
Ich habe mir aber für würdest du Orks Boxart machen oder hast du da schon eine Farbschema-Idee?
Ich würde die Boxart machen und würde, das habe ich mir schon vorgenommen, würde mich aber an Tribe-Tattoos probieren, weil ich habe schon mal bei ein paar Modellen so ein bisschen rumprobiert an, zum Beispiel meine roten Korsaren, die, die haben alle so, alle mit einem Gesicht, haben hier diese schwarzen, wie sagt man, Sachen. Und ich habe beim Tarnmalen und so rumprobieren und auch dann so diese Tarnfarbe so ein bisschen mit der Haut vermischen, so dass es aussieht, als würde die so langsam abblättern. Da habe ich mega Spaß dran gehabt. Mhm. Und dann habe ich so ein Tutorial gesehen, da hat jemand so ein Tribe-Tattoo von einem Ork gemalt und wie er das gemacht hat. Und dann dachte ich mir, das kriege ich hin. Also ich glaube,
wenn du so Seemannstattoos machst allen.
Das wäre schon witzig. Also das wäre witzig, so, da müsste ich echt mal gucken. So,
Mom
mit dem Herz und Anker, ja. Also ich glaube, meine Orks wären so, ich glaube, das passt auch voll gut. So rockermäßig, dass ich da ein bisschen Freehand ausprobiere, weil die haben halt so brachiale Triteratopse.
Muskeln.
Wo du dich, glaube ich, gut austoben kannst. Da habe ich auf jeden Fall Bock.
Ich fände es da, weil ich habe.
Aber ansonsten werden die schon boxartig,
wie ich Orks anmalen würde. Und ich habe mir da von Chewy Painting, das ist ja auch ein Maler aus Deutschland, der viel auf Instagram unterwegs ist und auch ein paar YouTube-Videos macht, habe ich mir einen Reel abgespeichert, wo er so verschiedene Hauttöne gemacht hat. Mhm. Und das fand ich ganz interessant. So, gerade gucken. Ich glaube, ich habe es sogar in dem Geilmann-Account gespeichert.
Ach, in dem Geilmann? Ja, da kann ich mir das ja auch mal reinziehen.
Obwohl, nee, da habe ich nur was anderes gespeichert. Da habe ich mir so ein
Schweig.
Aber
okay.
Das ist jetzt nicht relevant. Dann habe ich es hier. Aber ich kann es dir mal schicken. Und ich fand eigentlich ziemlich cool, Orks nicht mit grüner Haut zu machen, sondern vielleicht irgendwie so ein helles Blau oder sowas. Also so ein, also jetzt auch nicht so Babyblau oder Marineblau oder so, sondern halt so ein kränkliches Blau. Oder habe ich es mir doch nicht abgespeichert?
Da muss ich was sagen. Also ich habe...
Doch, hier, guck mal, da ist es. Und da hat er so verschiedene... Ah, so Blau, okay, ich verstehe. Fand ich irgendwie cool. Mhm. Rot finde ich auch
das
nice.
Das ist so ein Trollblau. Also wer es jetzt nicht sehen kann, die Trolle von Age of Sigmar, die haben ja so einen Blauton.
Ja.
Und das geht in die Richtung. Finde ich grundsätzlich nicht verkehrt, finde ich an sich ganz cool, aber ich bin halt ein Fan von Richtung Boxart. Also bei mir ist ja, wer meine Ultramarines kennt, die sind sehr clean. Ich kann auch schon mal verraten, meine roten Korsaren sind sehr clean und ich orientiere mich an Boxart. Ich erlaube mir immer mal so ein paar Abweichungen, wo ich sage, okay, ich glaube, das wäre jetzt cooler, wenn ich so und so male.
Ja.
Was ich aber nicht mehr mache, und da habe ich einfach ein T-Suns-Trauma, als ich mit 1000 Suns angefangen habe, in der 9. Edition, war ich so ein jung, naiv und hatte noch keine Airbrush und dachte mir, ich mache jetzt weiße Rüstung und goldene Trims. Und ich habe damit angefangen und ich habe dann auch die Gewänder mit so einem Sternenmuster gemacht und Sternenhimmel und Übergänge. Und ich finde die so ultra scheiße, ich ertrage die nicht. Ich ertrage die so wenig, dass ich die, ich wollte sie schon lange verkaufen. Die sind mittlerweile alle irgendwo eingebunkert in so einer Feldherrentasche im Keller. Und die Hellbrut habe ich letztens, weil die so ultra hässlich war, einfach in Isopropanol ertränkt und gebürstet und habe sie jetzt mittlerweile rot im Korsanschimmer besprüht. Und seitdem habe ich Angst, mein eigenes Ding zu machen. Ich habe Angst, einen Farbschimmer zu verwenden, was nicht auf Boxart basiert, weil ich Angst habe, viel Geld zu investieren, viel Zeit zu investieren und dann festzustellen, das ist ja ultra mega scheiße. Das Einzige, was ich vielleicht nicht ganz, was ich nicht Boxart gemacht habe, waren die Scaven bei Scaven Tide. Das ist überraschend gut. Das hat gut funktioniert. Ja. Da hatte ich Glück. Aber Cities of Sigma sind Boxart, Ultramarines Boxart. Moment, meine Tyranniden sind überhaupt gar nicht Boxart. Die sind die sind weiß-rot und hast du mal gesehen? Habe ich dir mal gezeigt?
Habe ich immer gesehen?
Die sind weiß, also die haben weißer Grundton. Dann habe ich, aber da hatte ich schon eine Airbrush, dann habe ich so rote Streifen gesprüht und die Chitinpanzer sind halt schwarz. Weil der René hat mir mal bei von, wie heißt das Kartenspiel? Magic the Gathering.
Wirklich Magic?
Magic the Gathering gibt es eine Fraktion, die so weiß-rot ist. Mein Neffe liebt diese Fraktion, der spielt Magic.
Eldrazi?
Weiß ich nicht, wie die heißen.
Kenn mich auch nicht so gut aus.
Die sind halt so Alien-esque und die haben halt so weiß und blutrot. Und daran habe ich meine Tyranniden die sehen ein bisschen anders aus. Nee, das sind sie nicht.
Okay.
Aber die sind so strahlend weiß gewandt und dann so blutrot. Ist ein ganz starker Kontrast, das habe ich für meine Tyranniden benutzt. Und alles, was so Gehirn ist, ist bei mir strahlend blau. Ja. Und dadurch hast du halt so, da bin ich sehr zufrieden mit. Also muss ich das alles schon wieder revidieren, weil meine ganze Tyranniden-Armee, und das sind 1500 Punkte, ist nicht Boxart, ist so gar nicht Boxart. Aber ansonsten bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Deswegen werden meine Orks grüne Haut haben.
Ja.
Und ich werde dann irgendwie schwarze Rüstung machen und das Leder wird blau und das Leder wird braun und dann werde ich halt vielleicht so blaue, schwarze Tattoos den ranklatschen.
Ja.
So wirklich so Stammes-Barbaren-Tattoos. Ja.
Sollen wir mal ganz kurz reingehen in ein paar Regelteaser zur 11. Edition?
Ich war das Wochenende, wie gesagt, hatte ich keine Zeit. Du hast mir gesagt, du hast dich informiert. Ich bin ultra gespannt, was du mir jetzt erzählen
willst. Also ich bin auch nicht wahnsinnig informiert. okay, aber gut. So, ich habe mal so ein bisschen kann ich nur empfehlen, der Dreamsealer-Cult-Discord. Da posten die Leute immer sehr aktuell so News und Rumors rein und so Zusammenfassungen. Und da hat sich jemand hingesetzt und immer so ein bisschen Updates gepostet zu den Stream-Spielen. Weil ich war am Montag, als diese Stream-Spiele waren, also GW hat ja am Montag so drei Spiele gestreamt in der 11. Edition. Mhm. Und der Stream war ja so ein bisschen Flop. Also ich glaube, es kam nicht so wahnsinnig geil an.
Zu den Stream-Spielen kann ich was erzählen dann.
Ja, wir müssen ein bisschen, glaube ich, also lass uns noch mal ganz kurz reingehen, weil wir haben ja gleich noch eine zweite Aufzeichnung.
Ah ja, stimmt.
Deswegen musst du ein bisschen auf die Zeit schauen.
Ganz kurz, ich bin 3 Stunden Autobahn, komme nach Hause, dachte mir, ich zapp dann mal schnell rein, weil ich total fertig war mit der Welt, Familienausflug. Und guck dann in den Stream um 16 Uhr und stell fest, der läuft ja gar nicht.
Ja.
So, und dann war 15 Minuten Verzögerung, also 15 Minuten Verspätung. Alle im Chat waren schon angenervt, dann hattest du kein Bild, aber Ton ewig lang. Dann habe ich dir ein Video geschickt, habe gesagt, was ist denn da überhaupt los? Dann gab es Bild, das Bild war unscharf, das Bild war auf YouTube. Einfach, ich hatte dicke schwarze Ränder, also es war auch nicht in dem richtigen Format. Dann wurde in das Spiel gesappt, du hast die Spieler nicht gehört. Dann gab es einfach technische Probleme von vorne bis hinten. Irgendwann mal habe ich dann nur noch das VOD dann immer mal so ein bisschen vor und zurück gespult. Es gibt Szenen, wo dann irgendwie, die zeichnen ja bei so bei Live-Reports immer manchmal so Sachen ein. So ganz einfach, um zu zeigen, guck mal, hier steht die Einheit, die bewegt sich jetzt nach da. Das haben die machen wollen. Dann kam aber so ein Schnittbild, Warhammer-Logo und zum nächsten Bild, zur nächsten Kamera. Dann hing auf einmal so ein roter Streifen im Bild, den haben die dann nur so halb weggemacht und ich dachte mir, was ist das für eine dilettantische Scheiße, die gerade hier geht. Also ich habe es gar nicht verstanden, hab dann mir gedacht, das ist die Zeit, der ist nicht wert. Dann habe ich nur in die anderen Videos nur VOD-mäßig auf YouTube dann reingesetzt einen Tag später und mal so ein bisschen durchgeskippt.
Ja.
Und das war halt alles so, wieso spielen die immer auf demselben Layout? Es sind immer nur andere Leute, andere Fraktionen. Aber ich hab's halt null gerafft. Also ich hätte mir da wirklich gewünscht, dass die dass sie die Möglichkeit eröffnen, dass sie sagen, okay, der erste Stream ist halt jetzt das Layout, der zweite Stream von den hier Player on Tabletop, Warhammer 40k in 40 Minutes, dass man die einfach in ihrem Studio abfilmt und in ihrem Studio spielen lässt, weil da stimmt halt alles. Die können das, wieso man sich da nicht mehr mit den Creatoren zusammensetzt und da gemeinsam ein gutes Produkt oder eine gute Präsentation rausarbeitet, weil das war dieser großen Firma, die tolle Figuren macht und mein Hobby irgendwie befeuert, was ich so sehr liebe, nicht würdig.
Ja, ich fand auch, ich habe da mal ganz kurz unterwegs reingeskippt, weil ich war auf dem Mittelaltermarkt.
Ja.
Oder war ich gerade auf dem Rückweg und war so, ach stimmt, das sind ja heute die Stream-Spiele, hab's es kurz aufgemacht und dann war dann auch gerade, irgendwie da war dann gerade das Bild nicht auf dem Spiel, sondern die haben irgendwie nochmal die Liste angeguckt. Ich habe nur im Chat gelesen, dass die Leute die ganze Zeit geschrieben haben, schaltet bitte aufs Spiel, wir sind hier, um das Spiel zu gucken, nicht um die Liste zu gucken, die kennen wir ja schon, Liste
und so. Ja, das war Katastrophe.
Dann war irgendwie das Ding, dass auch die Spieler kaum eingeblendet wurden, wo ich mich auch gefragt habe, na, wenn die schon halt Gäste ranholen für die Spiele, dann sind ja auch einige Zuschauer wegen den Gästen da, um was von ihren Lieblings-Creatern oder Spielern zu sehen. Und ich habe auch gedacht, mit dieser Ankündigung, dass es in so einer E-Sport-Arena ist, habe ich mir vorgestellt, wow, da haben die da so wahrscheinlich so ein richtiges Studio. Dann gehen die da rein, da gibt's irgendwie so ein bisschen schönes Licht im Hintergrund. Die schalten rein, die Gäste moderieren an und so weiter. Und ich muss kurz die Tür aufmachen, weil es geklingelt hat. So, weiter geht's. Die Tür wurde geöffnet. Wo waren wir? Wir waren
beim Stream und es war Katastrophe.
Ja, genau. Und wie du auch schon gesagt hast, man fragt sich so ein bisschen, warum haben die das nicht einfach vor Ort gemacht bei den Content-Creatern? Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass sie wahrscheinlich so ein bisschen die Brand-Identity irgendwie stärken wollen, aber irgendwie ist das dann so, naja, die machen das eher kaputt damit, dass es so dilettantisch ist.
Es kann nicht sein. Und
da denke ich mir halt so, wir hatten hier in Deutschland vor ein paar Wochen den Stream vom German Major Leipzig auf der Kaktus und so, der super professionell war. Man hat so Dinger wie hier das Experian in Köln oder so, die sich irgendwie Streamer reinbuchen. Und was dann auch professionell aussieht, wo Technik da ist. Also da fallen mir jetzt akut nur hier in meiner Umgebung mehrere Dinge ein, wo man sagt, das wäre jetzt nicht so aufwendig und so teuer und kompliziert gewesen, zu sagen, für diese Präsentation, wo Gewicht mitschwingt, irgendwie so die ersten Spiele der 11. Edition, dass das dann irgendwie so ein Reinfall ist. Also das war für mich auch so ein bisschen so ein Anti-Hype, weil ich so gedacht habe, oh geil, das wird dann wie so ein Showcase und dann wird's richtig cool.
Ich wollte gerade sagen, es kann nicht sein, dass ich mir die ganze Zeit die Liste reinziehe, die irgendeine sinnlose, man hat auch den Kommentatoren angemerkt, die labern gerade eine Zeit weg, die werden irgendwie aufs Ohr gekriegt haben, ey, wir müssen irgendwie die Zeit überbrücken. Und dann musste ich an meinem Handy da ranzoomen, weil ich mal wissen wollte, was auf dem Spielfeld ist. Katastrophe, und jetzt wurde angekündigt, dass Warhammer Plus für alle frei verfügbar, also auch auf YouTube, einen Battle Report rausbringt. Das haben die zum Beispiel für Old World gemacht. Da ist auch wieder der Typ dabei, der bei Old World mit dabei war. Der hat irgendwie Khemri gespielt oder die Bretonen, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und die machen dann halt einfach so einen geschnittenen Battle Report, der nicht live ist, wo sie aber die Regeln vorstellen. Und ich habe diesen Old World Battle Report total gerne geguckt, weil ich dann mal gesehen habe, die erklären dann halt auch so Dinge wie, okay, und jetzt musst du den und den Test machen. Das hat gar nicht stattgefunden. Und genau das hätte ich mir gewünscht, dass man diese Neuerung sieht, dass man halt sieht, okay, die Orks stehen jetzt hier, die machen jetzt den Charge und können sich auswählen, gehen sie rechts, gehen sie links. Oder die müssen jetzt einen Battleshock machen und den jetzt schon machen, weil die Regel anders ist. Also das habe ich mir gewünscht. Und was ich bekommen habe, war zwei Leute, die irgendwie darüber reden, weil der Ton nicht funktioniert. Also es war Katastrophe. Ich gucke mir gerne noch mal den Battle Report von Warhammer Plus dann an, wenn er rauskommt. Und ich glaube, es ist gut, dass sie den hinterher schießen und das hoffentlich in der Form machen, wie sie das bei Old World gemacht haben und wir da wirklich vor Release noch mal sehen, was da so coole Neuerungen sind.
Ja, genau. Ich muss auch sagen, mittlerweile, also bevor ich jetzt nochmal in so ein, zwei Regeldetails reingehe, ich bin so mittlerweile so ein bisschen ermüdet von Teasern. Also ich finde so, es ist jetzt so wirklich einen Monat oder so, wo man die ganze Zeit so so diese Informationen so reingetröpfelt bekommt. Und ich habe das Gefühl, wir haben jetzt bald schon irgendwie das ganze Regelwerk, aber halt gestückelt irgendwie angeteased. Und es ist jetzt auch mal an der Zeit, dass es da ist irgendwie. Also ich habe jetzt keinen Bock mehr zu warten. Ich will jetzt das ganze Buch in der Hand haben. Ich will es jetzt lesen und ich will jetzt loszocken. Ich brauche jetzt nicht mehr Teaser. Ich bin ja schon gehypt. Ich will ja einfach jetzt
einfach nur reinzocken. Und,
ja, ich hoffe, dass es ja dann bald soweit ist. Ich hol noch mal zwei Regelteaser raus, die ich mir hier markiert habe, die ich ganz interessant fand. Und zwar, das erste hat so ein bisschen mit Gelände zu tun, weil Geländestücke jetzt anscheinend so Eigenschaften bekommen. Also ich meine, das ist jetzt nicht per se was Neues, aber ich fand es in der Form ganz spannend, weil einmal gab es in den Stream-Spielen die Solid-Eigenschaft, also dass Geländestücke, die auf den Geländezonen draufstehen, das Attribut Solid zugeschrieben bekommen, was einfach nur bedeutet, alles, was unter 3 Zoll Höhe ist, ist blickdicht. Und im Endeffekt ist es einfach nur eine offizielle Version von der Turnierhausregel, dass man einfach sagt, na, die untere Etage ist immer zu. Da kann man immer Infanterie verstecken. Das ist jetzt keine revolutionäre Regel, weil das hat ja auch, also wir spielen das Spiel ja auch schon seit Jahren so, dass die untere Etage zu ist. Aber ich finde es einen guten Schritt, dass GW das auch mal anerkennt, dass GW-Gelände oft ein bisschen unpraktisch zum Spielen ist, so wie es ist. Und man da immer irgendwie Hausregeln nachschießen muss. Und da finde ich es einfach gut, dass das so festgelegt ist. Und hier sehen wir aber auch noch, das ist auch hier, glaube ich, ein Bild, was aus dem Stream rausgecroppt ist. Exposed und Light. Und da sehen wir, all models can move horizontally and vertically through exposed and light terrain features. Also die, da sagt man quasi, durch diese Geländestücke kann man komplett durchlaufen. Also das wird dann wahrscheinlich sowas sein wie eine Barrikade oder was wir jetzt bei den GW-Layouts
diese hatten. Diese Zäune.
Oder? Wobei ich sogar glaube, dass wahrscheinlich die, wobei doch wahrscheinlich, da ist es ja egal, ob man draufsteht. Weil bei der Ruine ist es ja relevant, weil die auf der Geländezone draufsteht und man quasi dahinter noch versteckt sein kann. Und bei den Zäunen, die sind aber ja immer quasi, da wird man ja versteckt dann durch die Geländezone selber, da man da nicht durchschaut.
Man kann halt nicht unter dem Zaun stehen.
Ja. Und was ich da noch interessant fand, war bei Dance-Gelände, was dann wahrscheinlich auch, also ist jetzt hier noch nicht bestätigt, aber ich kann mir vorstellen, dass Solid-Gelände dann auch immer dieses Dance-Attribut hat. Da kann man dann nicht mit allem durchlaufen, sondern nur mit Infantry, Beasts, Swarm und Mobile-Modellen. Und Infantry und Beasts hatten wir ja vorher auch schon, die konnten auch jetzt schon immer durch Gelände durchlaufen. Was neu ist, dass Swarms endlich durchlaufen können.
Das habe ich schon erzählt, ja. Das hatten sie beim Q&A schon.
Ja. Aber das Mobile-Tag finde ich interessant, weil, wenn ich mich recht entsinne, war das auch schon mal im Faction-Focus drin oder sowas.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass Mobile, unser Defiler ist ja mit der Sonderregel schon mobile.
Genau,
dass es in die Richtung geht, ja.
Attribut bekommt, weil dadurch, dass es im selben Atemzug mit Infanterie genannt wird, ist es wahrscheinlich auch ein Keyword auf dem Datasheet.
Ja.
Und dass du dann einfach sagen kannst, naja, so ein Fulgrim mit seiner Schlangengestalt, der ist halt einfach, der wird einfach mobile
der
sein.
Der wird mobile sein,
Und dann sagt man, der kann natürlich alles Gelände durch. Und das finde ich auch cool, dass man da einfach eine Möglichkeit hat, dass man das auf Modelle drauf slappen kann.
Weil, voll. Also ich glaube, das wird auch so ein Geilmann, der kann am Anfang der 10. konnte er ja nicht durch Wände und war durch super, super doof. Und irgendwann mal hat man gesagt, ja, Monster, und er war ausgeklammert.
Ja.
Und das musste ich auch tatsächlich am Ende der 10. noch Leuten erklären.
Ja.
Also auf Turnieren, die dann meinten, Moment, darfst du das? Und ich so, ja, das ist das Modell, was ausgenommen. Da gab's ein FAQ dazu und das fand ich schon immer irgendwie doof, das so zu erklären. Und wenn du aber sagst, der ist mobile, hast du das halt durch. Glaubst du, Dreadnoughts werden mobile?
Boah, das ist eine gute Frage.
Das wäre hart.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass es gar nicht mehr so mega wichtig ist, so anhand der Layouts, weil durch die Zäune ist ja schon bestätigt, da wird man eh durch können, weil die auch gesagt haben, dass Bikes da durchfahren können, glaube ich.
Ja.
Aber Bikes werden vielleicht dann auch einfach mobile sein oder so.
Ich glaube, Dreadnoughts müssten ja auch da wäre jetzt mal interessant, wenn das cool gewesen wäre, der Stream, wie die Dreadnoughts sich da durchbewegt hätten. aber da müsste ich halt nochmal in das Video reingucken.
Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass diese Zäune, dass man da durchgehen
auch
kann.
Auch mit dem Panzer oder so durchfahren kann, ja.
Weil sonst würde das ja viel zu viel Bereich irgendwie so.
Ja, sonst müsstest du die ganze Zeit außen rumfahren, ja.
Und dann hat man ja nur noch halt diese Ecken auf den Geländezonen drauf. Und klar, das ist ein kürzerer Weg, da durchzufahren. Aber ich glaube, dass die Bewegung generell nicht mehr so restriktiv ist wie halt mit riesigen L-Ruinen. Dass man halt sagt, naja, einen Dämonenprimarch oder halt so ein Robert Geilmann ohne das FAQ ist halt unspielbar, weil er nicht durch die L-Ruinen durchlaufen kann und immer ewig weit rumlaufen muss. So sehen ja die Tische gar nicht mehr aus.
Ich find's gut, dass es ein Keyword ist, weil das kannst du halt auch schnell mal weg und hinzu patchen. Also wenn du auch merkst, durch ein
Detachment
so,
kann man es hinzufügen zum Beispiel.
Wenn du merkst, Geilmann ist mobile ein bisschen zu hart, kannst es wegmachen oder ne, du bist sehr variabel und es ist halt nicht so, es gibt diese Regel und dann erklärst du halt für deine Fraktion, ah ja, mein Geilmann ist aber ausgenommen von der Regel, weil das haben Leute bis zum Ende der 10. Edition nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja. Und eine andere Sache, die ich nochmal anschneiden will, ist, dass ja Fast Dicing, also Fast Dice Rolling, jetzt mit inbegriffen ist in den Grundregeln. Um das nochmal kurz zu erklären, das ist so absurd irgendwie, weil es spielen ja alle eigentlich schon nach Fast Dicing, weil theoretisch nach den Grundregeln müsstest du jede Attacke einzeln abhandeln. Und das bedeutet nicht jedes Waffenprofil, sondern tatsächlich jede Attacke. Also wenn jetzt eine Power Fist 4 Attacken hat und dann mit Stärke 8 AP 2, 2 Damage zuhaut, dann müsstest du erst die erste Attacke würfeln, von Hit Roll über Wound Roll über Save Roll und Schaden zuteilen.
Aber steht nicht in den Regeln immer extra dazu, ihr könnt die Würfel zusammenrollen?
Das ist, glaube ich, also wenn, dann kam das erst mit den FAQs rein.
Weil da gab's doch immer eine Infobox, die sagt, um das Spiel schneller zu machen, nimmst du halt alle Würfel in die Hand. Bin ich mir ziemlich sicher.
Aber es war auf jeden Fall quasi
lange
nicht so, weil die Grundregeln nicht darauf ausgelegt waren. Deswegen hat ja zum Beispiel der Command Reroll im Laufe der 10. Edition einen Zusatz für Fast Dicing bekommen. Weil nach den 10. Editions Release Core Rules war es ja so, wenn du einen Command Reroll benutzen musst, dann darfst du die Würfel nicht zusammenwürfeln, weil du theoretisch noch nicht die Informationen hast, ob du die anderen Saves auch bestehst.
Ja.
Also es ist super komisch
zu erklären. Da musstest du slow rollen.
Weil deswegen, da musstest du quasi jeden Save einzeln machen, weil Rules as written, also so wie die Grundregeln geschrieben waren, war es halt so, du musst dich für jeden Save Roll separat dafür entscheiden, benutze ich jetzt meinen Command Reroll. Also als Beispiel, sagen wir mal, du würfelst alle 5 zusammen und du schaffst 3 nicht und 2 schaffst du.
Und brauchst 3, dann würdest
du musst quasi aber 3 geschafft haben, dann würdest du die Entscheidung des Command Rerolls auf der Basis treffen, dass du weißt, du musst nur noch einen extra schaffen, damit dein Modell überlebt. Du aber wegen dem Fast-Dicing nicht mehr weißt, in welcher Reihenfolge die Information gekommen wäre.
Ja.
So dass du deswegen das Slow-Rollen musstest.
Aber so hab ich's gespielt.
Ja, aber es war dann tatsächlich irgendwie nach der Hälfte oder so, gab's ja den Zusatz für den Command-Reroll.
Ja, okay.
Dass du das nicht mehr Slow-Rollen musstest. Es war aber trotzdem super nervig, weil viele Leute auf Turnieren das immer noch so gespielt haben.
Ja, so kann,
weil es so Muscle-Memory war.
Und ich dann
immer sagen, man immer sagen musste, nee, du kannst das alles zusammenwürfeln.
Das hatte man aber voll intus. Ich glaube, selbst auf dem Raccoon haben wir es so gespielt.
Ja, war halt schon raus.
Ja. Aber das war so kollektives, falsches Bewusstsein. So für alle war es klar. Und so haben, so wie ich mich erinnere, haben wir alle das so gespielt.
Ja.
Kollektiv, ja.
Aber es war jetzt quasi editionenlang, war Fast Dicing nicht in den Grundregeln drin. Also es gab keine Regel dafür, weil das ja teilweise Dinge ändert, wie du halt Schaden zuteilst. Weil zum Beispiel bei Rettungs- oder Rüstungswürfen ist ja dann das Ding, wenn du mehr Verwundungen bekommst, als du Modelle mit einem defensiven Profil hast, also Lebenspunkte oder Rüstungswürfe, dann hattest du jetzt keine Regel dafür, wie du es dann zuteilst. Weil theoretisch kann es ja sein, dass du hast 5 Intercessor und es steht ein Captain drin, dann haben 5 Modelle den Dreier-Save und der Captain hat den Vierer-Invul. Und du hast AP2, dann saven die normalen Marines auf die 5 und der Captain auf die 4. Das heißt, du kannst diese Würfel ja nicht zusammenwürfeln, weil du dann halt ja den Rettungswurf, also du kannst ja nicht entscheiden, was ist jetzt ein Rettungswurf und was ist ein Rüstungswurf. Mhm. Verstehst du grob, was ich meine? Es ist super blöd zu erklären.
Ja, es ist super blöd. Es ist super, ja, aber ich finde es super spannend. Man muss dazu sagen, wir nehmen wieder nach einem harten Arbeitstag. Wir beide haben schon einen kompletten Fulltime-Job-Arbeitstag durch. Deswegen verzeih mir.
Das Problem, also um das Problem dann mal quasi zu verbildlichen, sagen wir mal, du hast diese 5 Marines mit einem 3er-Safe und den Captain mit einem 4er-Safe, aber mit einem Rettungswurf. Die Marines gehen mit AP2 dann auf einen 5er-Safe, der Captain bleibt aber bei seinem
auf 4er, genau.
Und sagen wir mal, die Attacken machen alle 2 Schaden.
Ja.
Und du hast 10 Schutzwürfe, die du schaffen musst. Aber du verkackst 6. Dann sterben deine 5 Marines, aber ein Schaden bleibt übrig. Und dann weißt du aber bei den restlichen 5 Würfeln jetzt nicht, was wäre jetzt vielleicht noch eine 4 gewesen? Also ab wann schaffst du die 4, wenn du alle gleichzeitig würfelst? Mhm. Das ist dann immer die große Frage. Weil du nimmst ja dann Misserfolge raus auf 5, aber du kannst ja nicht gleichzeitig Misserfolge auf 5 und auf 4 rausnehmen, wenn du die Würfel gleichzeitig würfelst für den Schaden.
Mhm.
Also du musst dann ja so lange würfeln, bis deine Marines tot sind, damit du dann auf den 4er Rettungswurf würfelst.
Ja, weil du darfst nicht auf den Charakter gehen, weil die Bodyguard Unit erstmal sterben muss.
Ja, und du kannst ja nicht gleichzeitig einen 5er-Wurf und einen 4er-Wurf würfeln, weil dann weißt du ja nicht, welcher Wurf macht den 5er und welcher macht den 4er.
Ja.
Und das hat jetzt neue Regeln. Und du nimmst jetzt immer Gruppen. Also du sagst vorher an, also alle gleichen Schadensprofile werden gefastdiced und in einer Gruppe werden die Verwundungen ausgewürfelt.
Mhm.
Und dann würfelst du nicht so lange, bis deine Marines tot sind und gehst dann auf den Captain, sondern du sagst vorher die Reihenfolge an. Also sagen wir mal, du hast noch ein gemischteres Profil, wie du hast, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein, aber sagen wir mal, du hast Deathwatch.
Mhm.
Und du hast 5 Space Marines mit einem 3er-Safe, du hast 2 Terminatoren mit einem 2er-Safe und dann hast du noch ein Charaktermodell mit einem 4er-Invul. Du musst immer als letztes aufs Charaktermodell gehen, also die Bodyguards müssen als erstes sterben, aber bevor du dann die Schutzwürfe machst, sagst du, in welcher Reihenfolge der Schaden zugeteilt wird. Also du sagst dann, ich fange mit den Terminatoren an und dann mache ich mit den normalen Marines weiter. Und dann würfelst du alle Saves zusammen und dann entfernst du die Misserfolge, also du nimmst quasi die Würfel von kleinstem zu größtem Ergebnis. Das heißt, du checkst erstmal, sagen wir mal, die Attacke hat kein AP und du gehst auf die Terminatoren, die ein 2er-Save haben. Dann nimmst du erstmal alle Einsen, teilst den Schaden zu und dann kannst du alle 2 und aufwärts nehmen, wenn du dann noch Terminatoren hast.
Okay, ich glaube, ich habe es verstanden.
Also du sortierst die Würfel quasi nach Ergebnis,
ja,
teilst sie dann den Rüstungswürfen zu.
Und ich muss aber mit dem Besten anfangen.
Du musst mit dem, naja, du kannst selber entscheiden. Du kannst sagen, bevor du würfelst, legst du fest, in welcher Reihenfolge du abhandelst.
Einfach.
Also du kannst dich entscheiden, will ich mit den Terminatoren oder mit den Intercessoren anfangen, aber die Misserfolge gehen als erstes durch.
Okay, ich habe jetzt ein Beispiel aus der 10. Crusade.
Ja.
Wir haben also ein reales Beispiel ist es.
Ja.
Wir haben Crusade gezockt. Mein Crusade Buddy spielt halt Deathwatch, ich spiele Tyranniden und er hat halt in einem 5er klassisch Marines. Marines haben 3er Rüster, hat er 2 mit einem Sturmschild dabei, also mit so einem Blade Guard Schild, also ein 4er Retter.
Ja.
Das heißt, du hast ja unterschiedliche Profile. Du hast einen 4er Retter, du hast einen 3er Rüster.
Ja.
Und jetzt greifen meine Hormaganten an, die haben -1 AP und machen 1 Schaden, die haben 2 Lebenspunkte und ich sag mal, auf diesen 5er-Trupp, wir nehmen jetzt mal ein Schild, 5er-Trupp, ein Schild dabei, hast du halt 4 normale Marines, einen mit Schild und dann hast du noch einen Watchmaster mit da drauf, das ist ein Charaktermodell. Das heißt, du hast 6 Dudes dort stehen, einen mit einem Schild und dann hat er diese 5 Wunden und dann hat er 2 Würfel genommen und hat dann halt gesagt, ich leg das auf den Dude mit dem Schild.
Ja.
Oder anders. AP-2 wäre ja dann.
Also so war es jetzt früher.
Genau. Ja. 10. AP-2 würde ja heißen, die Space Marines haben nur noch einen 5er.
Ja.
Und der Watchmaster hat einen 4er, den kannst du nicht wählen und du nimmst den mit dem Schild, weil der noch einen 4er hat.
Der Watchmaster?
Genau, der hat ein Schild. Das heißt, er hat dann immer 2 Würfe genommen und hat dann gesagt, okay, ich leg das auf den Schild-Dude. Hat dann halt geslowed bis der tot war und dann waren von diesen 5 Wunden war am Ende noch eine übrig und die hat er dann gewürfelt auf die 5, weil das auf den anderen Marine ging.
Ja.
Also auf die normalen Marines. Wie ist das jetzt mit den 5 Würfeln? Ich würfel jetzt alle 5 Würfel.
Ja.
Hab 3 Vieren, eine 1 und eine 5.
Bevor du die Würfel würfelst, sagst du, in welcher Reihenfolge du die Saves abhandelst. Das heißt, du sagst quasi, ich würde mit dem Schild anfangen.
Ja.
Und dann mache ich mit den normalen Marines weiter. Und der Captain wäre da als letztes dran. Dann würfelst du alle Würfel aus der Attackengruppe. Und dann fängst du mit den Misserfolgen an. Also dann sortierst du die Würfel von niedrig nach hoch. Also fängst quasi mit den Einsen an. Und der Schaden geht dann auf den Mann mit dem Schild, bis der tot ist. Und dann checkst du quasi weiter Misserfolge auf die normalen.
Ah, okay. 1, 3, 4, 4, 5
Ja.
Ist das Ergebnis. Lege ich in einer Reihe und muss dann bei den Misserfolgen anfangen.
Ja.
Nicht gesaved fürs Schild, nicht gesaved fürs Schild.
Weil ich Hummer würfel, ich Hummer würfel.
Das wäre super. Weil ich glaube, ich hab's gerafft. Und wenn ich's gerafft hab, finde ich, es ist eine geniale Änderung. Wenn ich es gerafft habe. Es ist jetzt natürlich jetzt für Zuhörende vielleicht nicht ganz optimal, aber ich bin gerade sehr.
Wir machen da ein Video zu.
Ich bin da gerade sehr investiert, weil wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es eine coole Änderung, die ich sehr begrüße. Wenn ich es falsch verstanden habe, bin ich zu dumm für Warhammer und sollte vielleicht am Maltisch bleiben. Vielleicht ist es das. Hast du 5 Würfel für uns?
Ich habe ein paar mehr geholt.
Okay. Also, pass auf. Wir haben aber das Beispiel mit den Deathwatch. Ich hoffe, ihr könnt.
Ich würfel es jetzt einmal vor. Für alle, die es jetzt noch gar nicht gerafft haben.
Deathwatch.
Wir machen dann ein Erklärungsvideo zu, wenn die Regeln da
genau.
sind.
Genau. Okay.
Aber im Endeffekt ist es eine große Verbesserung für die Schnelligkeit, weil du kannst jetzt nicht mehr sagen, ich würfel jetzt erstmal, bis mein erstes Schild tot ist, dann teile ich das vielleicht auf ein anderes Modell zu, bis das tot ist.
Aber das war bei Canoptic so nervig. So also Necrons.
Sagen wir mal hier, ne? Die orangenen
mit
Würfel,
Canoptics,
das sind oder Canoptics. Normale Space Marines mit einem 3er Safe.
Nee, Cryptek, irgendwas. Die egal, Space ja, Necrons war scheiße. Ich hatte gerade.
Also diese 3 orangen Würfel, das sind normale Space Marines mit einem 3er Rüster.
Mhm.
Dieser Spezialwürfel hier, das ist ein Space Marine
mit einem Schild.
4er Invul, mit einem Sturmschild. Und der D20 ist ein Captain.
Ja.
Und diese 10 Würfel, das sind jetzt alles AP2, 2 Damage, Power Fist Attacken von Chosen.
Ja.
Hier war 8 Würfel so, Chosen, die irgendwie reingecharged sind.
Die jetzt verwunden
sind. Die haben 8 Verwundungen gemacht.
Ja.
Also diese 8 Würfel sind quasi die Saves. Dann hast du jetzt alle diese 8 Würfel, die du gleichzeitig würfeln musst. Und du entscheidest dich jetzt, in welcher Reihenfolge werde ich Schaden zuteilen. Und weil du sagst, AP2, ich will mehr saven, ich will nicht so viele Marines verlieren, fängst du mit dem Sturmschild an.
Mhm. Geh dann gezwungenermaßen auf die Normalos.
Dann geht's auf die Normalen, weil du darfst den Charakter noch nicht wählen, der muss als letztes gewählt werden. Und dann nimmst du den Captain als letztes, ne?
Nehmen wir einfach das, wie sie hier liegen.
Ja.
Genau, das
dann
heißt.
Dann würfelst du die 8 Saves.
Ich würfel jetzt einfach mal die. So.
Oh, das war jetzt wahrscheinlich ultra laut.
Das war ultra laut, okay.
Dann sortierst du die von quasi niedrig nach hoch. Und dann guckst du. 2 Damage jeweils. Sagen wir mal, die Marines haben 2 Lebenspunkte einfach, sind ganz normale Space Marines. Dann haben wir hier eine 1 dabei. Die tötet den Marine mit dem Schild.
Mhm.
Dann ist der raus. Und da würden wir jetzt quasi gucken, alles, was unter 4 ist, reicht, um den zu töten. Teilen den zu. Dann haben wir hier die 3 Marines ohne Schild. Dann gucken wir jetzt hier, was geht alles auf die 5, weil die haben ja nur einen 5er Safe. Dann sind es hier 3 Würfel unter 5, teilen die zu, die 3 sind tot. Dann der Captain hat, sagen wir mal, 6 Lebenspunkte und einen 4er Retter. Dann gucken wir, die 2 Dreien, die sind noch drunter, das heißt, der bekommt 4 Schaden. Und dann sind noch hier die beiden Würfel, die über eine 4 sind, geschafft. Das heißt, die sind dann gesaved.
Ich hab's verstanden.
Ja.
Und ich find's ultra fett.
Ja.
Es ist eine richtig nice Neuerung.
Ja.
Das ist es ist einfach ein simples System, was jeder versteht. Du kannst die Würfel genauso hinlegen.
Ja.
Und kannst genauso, wie du es mir gezeigt hast, auf Turnieren, am Küchentisch sagen, okay, das geht auf den, das geht auf den, das geht auf den, die bleiben übrig. Ich find's fett.
Ja.
Einfach nur nice. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen verstanden. Wenn, dann machen wir noch ein Video dazu. Ja. Man kann aber sagen,
also es ist... Also wir machen auf jeden Fall ein Video dazu, weil das müssen wir...
Weil das war immer ein Ding, was du auch schwer Leuten erklären konntest für Neueinstieg. Ja. Was immer irgendwie sich weird angefühlt hat, wo ich mir immer dachte, boah, klar, es gab dann so Spannungsmomente mit dem Slow, wo man dann so dachte, stirb jetzt endlich, ja, der Schilddude stirbt nicht. Und es war immer so, ja, der hat jetzt acht Würfel gerollt, es ist alles am Schild kleben geblieben. So, ja. Aber wenn du acht Würfel rollst und das so aufteilst, finde ich mega.
Ja.
Find's
mega. Ich glaube, es wird schwierig, das allen direkt so zum Start zu erklären.
Ja, aber
weil es so auch ein bisschen verkauft ist irgendwie, aber ich glaube, man wird sich dran gewöhnen und dann
so
ist es eine große Verbesserung.
Diese Gruppenaufteilung und so, wie wir es gerade mit den Würfeln gemacht haben, wenn du das so erklärst.
Besonders, smart. Das macht auch Einheiten, die unterschiedliche defensive Werte haben, viel einfacher zu als Gegner durchzublicken, was gerade abgeht.
Ja.
Weil sonst ist es immer so, dann wird zwei Würfel gewürfelt, dann musst du wieder zwei würfeln und so weiter.
Und bei Charaktermodellen war es immer so, dass, ja, ich muss jetzt erstmal meine Bodyguard-Unit abwürfeln und dann so, oh, und jetzt die letzten, das geht jetzt auf den Charakter.
Ja.
Es war immer irgendwie so ein holpriger Moment und so ist es ja perfekt.
Ja.
Du würfelst alles, teilst es zu, nice. Coole Änderung.
Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Deckel drauf,
weil
wir müssen noch eine kleine Buchbesprechung jetzt aufnehmen. Und zum Abschluss nochmal, wenn ihr euch ein bisschen schon mal preparen wollt für die 11. Edition und Bock habt, ein paar Modelle zu bemalen, dann schaut rein bei Games Island mit dem Code GEILMANN, bekommt ihr 3% Rabatt auf eure Warhammer-Bestellung und sogar 10% Rabatt beim Tabletop-Verkauf auf gebrauchte Miniaturen.
Schaut auf jeden Fall mal rein.
Könnt ihr euch richtig, könnt ihr richtig was reinsparen, um euch eine Armee zusammenzuklicken. An der Stelle noch schnell nachaufgenommen, weil wir haben die Kamera schon abgesetzt, aber hier nochmal schnell vielen Dank an unsere Steady-Supporter und dabei natürlich unsere Captains und Veteranen, insbesondere vielen, vielen Dank an David, Tobias, Watzenmeister, Nils, Vincent, William, David,
Kevin, Sascha, Alexander, Dennis, Reinhold und Peter. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Und damit jetzt aber,
ciao,
schönen Abend
noch, tschüss.